Herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Steuerfunk-Podcasts, aufgenommen am Freitag, 12. September 2025, und wir werden die Folge am 14. September 2025 veröffentlichen. Und wer sind wir eigentlich? Da sage ich dann mal Hallo nach March. Andreas Sprenger, bist du am Start?
Jawohl, ich bin frisch erholt. Also ich bin A, frisch erholt und B, frisch erkältet, also passt alles. Bin aus dem Urlaub, war in Ibiza und kann euch sagen, es gibt ein Leben ohne Podcast, aber macht keinen Spaß.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Aber sonst geht's gut, ja.
Ja.
Also doch. Sebastian, wie geht's dir?
Ich kann nur sagen, mir geht es soweit auch gut, aber auch mich hat die Erkältung heimgesucht und ich war nicht auf Ibiza. Ich hab das ganz alleine daheim in Karlsruhe hinbekommen.
Ach, also das ist nun der Fall, ist die biologische Erkältung und ich habe die CO2-zerstörende Erkältung. Ne?
Genau.
Und ich habe ja jetzt Flugscham noch dazu. Ne?
Ich hoffe, so schlimm wird es nicht sein.
Also du hast die Bio-Erkältung und ich habe die. Da könnte ich, ja.
Genau, also.
Sebastian,
Soll ich gerade mal den Disclaimer vorne wegschalten?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Also, Andreas Sprenger ist Steuerberater aus March. Mein Name ist Sebastian Loser. Ich bin Finanzbeamter aus Karlsruhe und wir machen das Ganze zusammen in unserer Freizeit. Das Ganze ist deshalb auch keine Rechtsberatung, sondern wir wollen einfach über lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Themen schwätzen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Einfach mal so ins Blaue hinein uns über aktuelle Themen und Probleme austauschen, weil wir einfach denken, das interessiert auch den einen oder anderen Kollegen oder die eine oder andere Kollegin im Finanzamt, aber natürlich auch bei der Lohnbuchhaltung, weil das einfach Themen sind, die uns in der täglichen Arbeit, in der täglichen Praxis begegnen und interessieren. Wenn jemand wissen will, wie das geht, dass man rechtlich verbindlich mit dem Finanzamt was geklärt bekommt, dann sei ihm unsere erste Folge unseres Podcasts ans Herz gelegt. Da haben wir ja lange uns unterhalten über die Anrufungsauskunft nach § 42e Einkommensteuergesetz. Und für die Sozialversicherung gibt es entsprechend die Möglichkeit, verbindlich sich abzusichern über den § 28h SGB IV. Und ich glaube, da habe ich doch den Disclaimer schon mal gut auf den Punkt gebracht. Und ja. Da können wir ins Inhaltsverzeichnis für heute einsteigen.
Bitte an niemand sich ärgern. Also, es liegt uns ferne. Wir haben halt eine Meinung, die kann ja auch mal falsch sein, aber wir wollen auf jeden Fall niemand verärgern und wir sehen auch, wie viel Arbeit hinter Gesetzentwürfe und Regelungen steht. Also, soll sich bitte niemand ärgern. Das ist schon, glaube ich, wichtig.
Genau.
Sebastian, was haben wir für Thema heute?
Ja, und heute in der 10. Folge haben wir ein bisschen einmal ein aktuelles Thema, was du ja gebracht hast. Wie sieht es eigentlich aus? Da musst du mir nämlich nachher ein bisschen aufhelfen, was genau du darunter gemeint hast. Zuzahlung beim Firmenwagen. Wie verrechnet man die Zuzahlung beim Firmenwagen? Und du hast mal noch so gesagt, da hast du einen Mitarbeiter gehabt, der gefragt hat, er möchte eine Bescheinigung des Arbeitgebers zur Vorlage beim Finanzamt über die Thematik Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte, wie viele Fahrten habe ich geleistet.
Jo.
Das wäre so mal unser Praxisbezugspunkt und dann natürlich ganz heiß im Moment das neue oder der neue Bundesregierungsentwurf vom 10.09. vom Mittwoch dieser Woche. Kann ich mir gut merken, ist der Geburtstag von unserem Sohn gewesen. Mit dem Steueränderungsgesetz 2025. Da gibt es also einen ersten Entwurf und da wollen wir einfach drüber reden und mal sagen, was da drin steckt. Aber ich kann schon hier vorne wegnehmen, so richtig viel ist es nicht, aber das ein oder andere, was da drin steckt, ist trotzdem ganz heiß.
Und dann wollen wir. Wie wenn man so eine Tür aufmacht, von der man denkt, die geht total schwer auf und du wirfst dich mit der Schulter dran. Oder stellst du fest, die geht total leicht auf und dann stürzt es so ein bisschen in den Raum. Und dann stellst du überrascht fest, da steht aber ein Stuhl und schon ist es passiert.
Ja. Also das,
das machen wir nachher.
Eine kleine Wundertüte und dann haben wir noch dabei das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz zum zweiten Mal. Das soll ja jetzt auch wieder kommen ab 2027. Auch da wollen wir mal ganz kurz uns anschauen, was sind da die steuerlichen Änderungen. Aber wirklich in der Kürze liegt die Würze, weil da müssen wir eigentlich erstmal die Folge machen, was ist überhaupt eine betriebliche Altersversorgung, bevor wir in der Tiefe Änderungen machen können.
Ja, das ist super.
Dann wollen wir doch gleich
einsteigen. Das macht mir sehr Spaß, ja. BAV ist ein schönes Thema. So, und das Erste, Sebastian, du hast gesagt, also ich kriege immer noch aufgrund meiner Tätigkeit früher im Bereich Lohn und Gehalt immer noch Anfrage, antworte ich auch gerne. Und eine war tatsächlich Zuzahlung beim Firmenwagen. Und zwar, ich erzähle mal den Fall, erstmal ganz harmlos, ist ein größeres Unternehmen. Und die hatte bisher so eine monatliche Zuzahlung. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein höherwertiges Fahrzeug will, es gibt ja solche Systeme, kann man sich im Rahmen seiner Dienstwagengruppe einfach ein Fahrzeug raussuchen. Und wenn man dann irgendwie noch was Besonderes will, dann übernimmt man eben einen Teil der Leasingrate, die dadurch eben steigt, 30, 40, 60 Euro, 100, 120 Euro und dann wird das monatlich verrechnet. Und das war dem Arbeitgeber zu viel Aufwand. Da hat er gesagt, er stelle um auf eine feste Zuzahlung. Und in dem Fall ging es jetzt tatsächlich so, dass der Arbeitnehmer 2000 Euro zuzahlen musste. Und zwar einmalig, wird einmal in der Lohnabrechnung praktisch unten vom Netto einbehalten. Also die Zuzahlung, also die technische Zuzahlung wird unten verrechnet. Und da war die Frage, Sebastian, das hat dich verblüfft. Und so deswegen, weil der Geld für den Vorteil, also habe jetzt hier mal gerechnet, 500 Euro sein soll. Und jetzt war halt die Frage, ja, was machst du denn, wenn jetzt ein höherer Betrag verrechnet wird? Und Sebastian, ich glaube, weiß nicht, wie es dir geht, aber der erste Einstieg ist halt immer, man berechnet den Geldwertevorteil ganz normal, 1%, 0,03%, notfalls Vaterbuchmethode. Und dann gilt der Grundsatz, Geldwertevorteile vermindern sich um Zuzahlungen der Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz.
Genau. Das ist ja immer so, also das war nicht nur beim Firmenwagen so, sondern das haben wir ja überall so, auch bei Mahlzeitenbestellung oder sonst was. Wenn der Arbeitnehmer was selber zahlt, dann reduziert das erstmal den Geldwertenvorteil.
Das ist die allerwichtigste Berechnung. Und ich meine eben auch, wie du, das kommt doch verhältnismäßig oft vor, dass es, weiß ich, irgendein kleiner Eigenanteil gibt oder ja, der Arbeitgeber nur die Hälfte von was übernimmt. Immer dran denken, also erst machen wir praktisch den Wert des Geldwertenvorteils, Dienstwagen klar, 1%, 0,03 oder Vaterbuch, und dann ziehen wir die Zuzahlung ab. Ja. Und dann gibt es eine Regel, Sebastian, die ist glaube ich auch total wichtig, Zuzahlungen werden bis maximal 0 Euro verrechnet.
Ja.
Weil da gab es was mit dem Herrn, also mit dem, hat noch einen Steuerberaterkollege, den Herrn Starz, mit dem waren wir mal in München, zum Ex nach München gefahren, zum BFH. Da, dann hat er ein super Übernachtungsangebot in München besorgt, in einem hochwertigen Hotel. Und der Herr Sprenger und der Herr Starz sind also im Dienstanzug dann zum BFH, man wollte es mal erleben. Und da war tatsächlich der Fall, dass der Arbeitnehmer mehr zugezahlt hat als der Geldwertevorteil. Und da hat es damals schon die Vorsitzende Richterin gesagt, ja, wer so blöd ist und zahlt mehr zu als der Geldwertevorteil, der hat keinen negativen Arbeitslohn, ne? So ist es ja wahrscheinlich.
Genau, richtig. Also das ist der Grundfall, wie immer gibt es eine kleine Ausnahme, wo man das ja mal anders sieht, bei der Zuzahlung zu den Anschaffungskosten, aber das machen wir mal wann anders. Wir machen genau. Den Grundfall laufende Zuzahlung und die geht halt ein bisschen mehr.
Genau. Und dann, also nehmen wir an, also das ist jetzt mein Beispiel, hat mir sie notiert, Geldwertevorteil sei 500 Euro. Und jetzt haben wir eine monatliche Zuzahlung von 300 Euro. Dann wird einfach oben bei diesem Betrag, weil wie hoch ist der Geldwertevorteil, wird einfach gerechnet 500 Euro steuerliche Geldwertevorteil minus Zuzahlung 300. Dann haben wir noch monatlich 200 Euro, die ganz normal versteuert und verbeitragt werden. Das ist glaube der einfachste Fall.
Genau. Ganz wichtig aber aus meiner Sicht wirklich darauf achten, auch dass technisch unten beim Netto die 300 Euro abgezogen werden. Weil das haben wir leider immer wieder in den Lohnsteueraußenprüfungen, dass wir feststellen, dass das technisch nicht funktioniert und dann zieht das dir unten nicht ab. Dann haben wir natürlich ein Thema.
Genau, und dann ist Nettolohn, ne? Dann ist 300 Euro Nettolohn gewährt.
Genau, richtig.
Also das muss man mal brutal sagen, BFH ist gnadenlos, ne? BFH sagt auch, versehentliche zu hohe Überweisungen sind mit Zufluss steuerpflichtiger Arbeitslohn.
Genau. Und wir wissen auch, wenn es steuerpflichtiger Arbeitslohn ist, kommt auch noch die Sozialversicherung obendrauf. Ja. Also das kann richtig teuer werden. Deshalb ruhig ab und zu mal auch mal auf die Gehaltsabrechnung von so einem Arbeitnehmer gucken, ob das Programm noch richtig arbeitet. Das kann ja auch mal ein Softwarefehler sein.
Ja, Sebastian, das Schlimmere ist viel mehr, der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Und da muss ich sagen, da ich ja viel selber hier mache, also ich schaue Lohnabrechnungen, wenn ich sie neu anlege oder wenn ich da was ändere, immer an. Und ich bin dann immer auch über mich entsetzt, wie viele Fehler da sind. Und für die Dativ-Anwender, Dativ ist tatsächlich, also ich bin bei der Konkurrenz, Agenda, aber ich muss sagen, Dativ ist tatsächlich schon ein absolut Top-Programm und nimmt einem viel ab, aber bitte schau es sich mal an. Man sollte einfach nochmal schauen, dass man sieht, oben also versteuert werden nur 200 Euro, aber ich behalte dem Arbeitnehmer unten bei der Auszahlung netto 300 Euro ein, weil natürlich es wirklich diese Zuzahlung ist. So, und Sebastian, das Zweite, das war, glaube ich, für euch von der Finanzverwaltung jetzt nicht so der Bringer, das war nämlich damals in dem Urteil auch, da hatte der Arbeitnehmer Benzinkosten selber getragen. Es war ein komischer Fall und leider muss man sagen, auch ein komischer Steuerberater, der das da vertreten hat, das war ein Vertriebsmitarbeiter und hat hohe Benzinkosten übernommen, obwohl das weitgehend dienstliche Fahrt war. Und da hattet ihr gesagt, also Finanzverwaltung, eigentlich vom Prinzip her, solche Übernahme von Betriebskosten sind keine Zuzahlung. Aber BFH hat es anders entschieden und ihr geht ja auch nach mit, gibt es ja BMF-Schreiber dazu, ne?
Ja, also es ist tatsächlich so, man hat dann eben die Verwaltungsauffassung revidiert, hat das akzeptiert. Verbrauchskosten kann man jetzt entsprechend geltend machen. Ist natürlich aber für alle Beteiligten in meinen Augen eine unbefriedigende Lösung, weil man stelle sich vor, man muss ja dann als Arbeitnehmer die Tankbelege sammeln, muss die beim Arbeitgeber einreichen, dass der Geldwertevorteil entsprechend gekürzt wird. Ist alles, glaube ich, eher eine unbefriedigende Geschichte. Klar, wenn kann ich jetzt sagen, ich mache Tankkarte und dann lasse ich das alles, kriege ich es vielleicht halbwegs automatisiert hin. Aber ich glaube, unterm
Strich. Also macht man eine Tankkarte und sagt, Sie für den Urlaub zahlen Sie pauschal einmal im Jahr 600 Euro Eigenanteil. Dann ist eine Zuzahlung, dann können wir es wieder abziehen.
Genau.
Also man versteht es nicht. Ich tue mich auch mit der Praxis schwer. Ich habe hier ein Beispiel gemacht. Geld wird der Vorteil 500 Euro monatlich. Und jetzt trägt der Arbeitnehmer Benzinkosten oder Treibstoffkosten oder Stromkosten von 2.672 pro Jahr. Und dann sieht man schon hier, dann muss ich erstmal auf den Jahresbetrag rechnen. 12 mal 500 Euro gibt 6.000 minus 2.672 selbstgetragene Treibstoffkosten gibt 3.328 Euro. Ist dann nur noch der Geldwertevorteil, nämlich 6.000 minus 2.672. Und dann muss ich schauen, was er denn bisher abgerechnet. Und dann muss ich im Dezember tatsächlich korrigieren, wenn ich bisher zu hohe Geldwertevorteil abgerechnet hat. Und da kommt man dann mit der Sozialversicherung an Schwierigkeiten. Also es ist in der Praxis eine unglückliche Lösung. Das sehe ich genau gleich wie du.
Ja, also es ist halt einfach schade, dass das dann so entsprechend läuft, weil ja, wir haben dann wirklich ein Thema hinten raus. Und ja. Ich befürchte, das wird in Zukunft schlimmer werden, weil wir haben ja die Elektroautothematik. Man muss ja sagen, die Pauschalen, die da im BMF-Schreiben drin sind, diese 35 bis 70 Euro, die sind halt recht niedrig. Ich gehe davon aus, da wird dann in Zukunft schon der eine oder andere kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne bei meinem Elektroauto den Strom, den ich daheim in der Garage ins Auto laufen lasse, abgezogen. Der Geldwertevorteil ist der ja entsprechend niedrig, dann kann ich ihn sogar noch weiter drücken auf Null. Und das wird halt dann für die Lohnabrechnungen nicht einfacher.
Also dann gehen Sie lieber her, wenn Sie es in der Praxis haben, aber bleiben wir mit dem Beispiel, es gab ja die Pauschale von 35 Euro, ne, sind es glaube ich, oder?
Ja.
Die man da bezahlen kann. Genau. Natürlich, wenn man das Auto zu Hause auflädt, das ist gestaffelt, ob man eine Lademöglichkeit hat beim Arbeitgeber oder beim Arbeitgeber keine Lademöglichkeit, da gibt es eben, kann man pauschal diese Stromkosten erstatten. Und jetzt kommt der Arbeitnehmer und sagt, ja, Herr Schwenger, ich habe aber für weiß ich was 1.800 Euro eigene Stromkosten gehabt. Das kann man ja aus der Wallbox, wenn man eine hat, auslesen. Und das ist natürlich unglücklich, weil man dann im Nachhinein nochmal korrigieren muss und das Steuerrecht, glaube ich, kann rückwirkend korrigieren. Also wenn man feststellt, habt ihr bisher zu wenig Eigenanteil abgezogen, das können Sie steuerrechtlich machen. Denken Sie bitte an der Sozialversicherung, da geht es nicht. Wenn man den Beitragsnachweis übermittelt, nehmen wir an im November und hat dann noch keine Zuzahlung abgezogen und steht im Dezember fest, Mensch, der hat ja wirklich jetzt im Laufe des Jahres hohe Zuzahlungen. Da sagt die Sozialversicherung, ein abgesendeter Beitragsbescheid oder Beitragsnachweis, der hat so eine Art Bestandskraft. Ich wollte es nicht glauben. Das frage ich immer die Kollegen von der Sozialversicherung vor, aber es ist tatsächlich vom Bundessozialgericht so entschieden worden.
Das ist ein spannender Hinweis von dir. Ganz wichtig.
Und Sebastian, mein Fall war jetzt wie gespannt, weil ich jetzt umgestellt hatte auf so eine Festzuzahlung, einmalig 2,5. Und jetzt kam der Kunde völlig in Stress, Was er denn jetzt macht, Geldwertervorteil 500 Euro und jetzt muss aber der Arbeitnehmer im ersten Monat, wo er das Fahrzeug hat, 2,5 Eigenanteil zahlen, was er jetzt mit der Verrechnung macht. Und das löst ihr tatsächlich vollkommen pragmatisch. Ne?
Ja.
Ihr sagt einfach, verrechnen die 500 Euro Geldwertervorteil so lange mit der Zuzahlung, bis sie aufgebraucht ist. Ja. Bei mir nach 5 Jahre nach 5 Monate ist die Zuzahlung verbraucht. Und dann hat man praktisch 5 Monate null, nämlich 500 minus 500. Und dann ab dem 6. Monat hat man wieder 500 Euro. Und ganz kurides Urteil, Sebastian. Also, weißt du, wie es dir geht, manchmal findet man es nur noch lustig. Da hatte der Vater den Betrieb an den Sohn übergeben, wollte aber noch weiter wursteln. Und was wollte der Vater haben? Einen schönen Dienstwagen. War aber nur auf Minijob-Basis beschäftigt. Und da sagt der Sohn, aber Vater, der Dienstwagen ist mir zu teuer, du musst eine Zuzahlung leisten. Und dann hat man vereinbart, die 2 Karote, der Vater und der Sohn, die Zuzahlung wird dadurch auf 70 Monate verteilt. Sonst wäre der Minijob praktisch Minijob minus Zuzahlung, das war der einzige Geldwertevorteil, weil dieser Dienstwagen wäre dann praktisch, hätte sich aufgelöst. Mhm. Und da hat der BFH gesagt, man kann so eine Zuzahlung auch arbeitsvertraglich verteile. Nun zum Beispiel könnte man sagen, ich will nicht jeden Monat 500 Euro verrechnet haben, sondern ich möchte es auf 10 Monate verteilt sein. Stimmt doch, oder?
Ja, also wer fragt, würde diesen Weg gehen? Ich muss halt immer überlegen, ob die Verwaltung immer alles noch mitgeht.
Ja.
Solange es im gleichen Kalenderjahr bleibt, ist das alles immer unproblematisch. Aber wenn du halt über die Kalenderjahresgrenzen weggehen willst, ist es immer schwierig. Bei Anschaffungskosten, das ist ja in deinem Fall ein Anschaffungskostenzuschuss, da geht die Verwaltung ja ausnahmsweise auch her und sagt, so eine Zuzahlung, die nehmen wir auch über die Jahresgrenze hinweg mit und lassen sie laufen. Man tut sich halt schwer mit diesen AFA-ähnlichen Modellen, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer eben vereinbaren, wie die Verteilung laufen soll.
Also der Praktiker sagt, lieber eine feste monatliche Zuzahlung,
ja.
Das ist in Ordnung. Das ist, also finde ich jetzt praktischer, warum es der Betrieb umgestellt hat, verstehe nicht. Wenn er jetzt im November das Auto kriegt und muss 2.500 Euro zuzahlen, dann wird im November, Dezember jeweils 500 Euro verbraucht und dann hat man halt doch 1.500, die man nächstes Jahr verrechnen kann. Und dann habe ich ja noch nachgelesen, waschen und verblüfft festgestellt, wenn das Fahrzeug aber zerstört wird.
Ja gut, dann geht die Restzuzahlung mit dem Auto unter, weil die hängt am Fahrzeug.
Im Augenblick, wo es kracht, denkst du bei dir, jetzt ist meine Restzuzahlung verloren.
Ja.
Also man kann Zuzahlungen für Auto A nicht auf Dienstwagen B übertragen.
Ja, das gleiche wäre jetzt auch, wenn man das Auto halt vorzeitig dann verkaufen würde.
Ja,
also gerade bei deinem 70-Monats-Fall, wenn ich es über 70 Monate verteile, dann kann ich natürlich, vielleicht will ich das Auto nach 3 Jahren dann verteilen, dann sind halt erst 36 Monate rum, dann würden die restlichen 34 Monate Zuzahlung untergehen.
Und jetzt, also der Herr Loser und ich, der Sebastian, haben beschlossen, wir machen mal einen Dienstwagen-Podcast.
Ja.
Da verweisen wir jetzt auch noch drauf. Kleiner Spoiler für Sie, wenn man jetzt einen Elektrodienstwagen hat, der nur einen niedrigen Geldwertervorteil hat, also nehmen wir an, Sie kennen ja die Regelung, bis 100.000 Euro jetzt, eine neu angeschaffte, wird nur 1/4 vom Bruttolistepreis letztendlich für die 1%-Methode angesetzt und ich habe 250 Euro Geldwertervorteil, aber dauerhaft übernimmt der Arbeitnehmer 400 Euro Leasingrate. Nicht mehr das Ergebnis, 250 minus 400 Euro Zuzahlung gibt 0, dann würde ja 150 Euro verloren gehen. Und da für die Kolleginnen und Kollegen aus der Steuerberatung, da würde man einen ganz anderen Weg gehen und der heißt nicht Zuzahlung, sondern Barlohnminderung. Da sagt man praktisch badisch, wisst ihr was, statt 4.000 Euro kriegen Sie jetzt bloß noch 4.000 minus 400, 3.600 Euro Lohn. Gut, so, dann haben wir halt statt 4.000 brutto nur 3.600 brutto und der Geldwertevorteil beträgt 250 Euro. Das heißt, da ist eben keine Zuzahlung mehr drin, sondern die hat man oben eine Barlohnminderung schon eingebaut. Aber das wäre also der andere Weg, der Gestaltungsweg, hat auch gewisse Risiken in der Sozialversicherung. Aber Sebastian, das machen wir mal, wenn wir so einen Podcast machen.
Ne? Wichtig ist halt genau, du hast jetzt ja angesprochen, neben der Zuzahlung eben diese Entgeltumwandlungsgeschichte. Das ist ja aus Sicht der Steuer immer kein Problem. Probleme stehen eher im Arbeitsrecht oder bei der Sozialversicherung zu sehen, ob das alles auch so funktioniert. Ja. Aber man muss halt natürlich immer sagen, das sind halt die beiden Gestaltungen und man muss genau wissen, was man tut, nämlich bei der Zuzahlung, ich rechne gegen den Geldwertvorteil, ziehe es unten beim Netto ab und eben bei der Entgeltumwandlung, ich mindere den Arbeitslohnanspruch im Vorfeld und setze dann den Geldwertvorteil obendrauf, darf dann natürlich den Geldwertvorteil dann nicht nochmal mindern, brauche natürlich auch unten nicht beim Netto abziehen. Wobei da der Nettoabzug komischerweise immer auffällt, wenn es da mal versehentlich schief geht. Weil dann kriegt nämlich der Arbeitnehmer ja das viel zu wenig Geld und da meldet er sich
auch. Ja, genau, da merkt das. Nee. So, dann hätte man das Thema auch geklärt.
Ja.
Und wie gesagt, wir machen mal
eine Bescheinigungsfrage kommen.
Ja, das war ganz süß. Also, die Anfrage lautete, hat jemand seine Steuererklärung abgegeben, also ein Arbeitnehmer, und hat im Rahmen dieser Steuererklärung wohl tatsächlich, betreut mehrere Filiale des oder mehrere Niederlassungen des Arbeitgebers, da ist er wirklich vor Ort und er hat auch noch Schulungen gehabt. Und jetzt kam die Anfrage an den Arbeitgeber, bitte bescheinigen Sie mir, wie viele Fahrten zur ersten Tätigkeitsstelle in A, zur ersten Tätigkeitsstelle in B, zur ersten Tätigkeitsstelle in C und zur ersten Tätigkeitsstelle in D. Und bescheinigen Sie mir, wie viele Tage ich mehr wie 8 Stunden unterwegs war. Das Finanzamt würde das verlangen und hat natürlich auch dann die Frist vom Finanzamt mitgeteilt, also es musste schnell gehen. Und Sebastian, erst natürlich für uns zwei war das schon, oder ich habe es selber lösen können. Ja. Ich habe dann erstmal sagen müssen, Leute, also es gibt nur eine Ersttätigkeitsstelle im Dienstverhältnis. Das war dann auch klar. Und das andere sind natürlich Dienstreisen. Und um das ging es ja wohl auch. Und halt nochmal der Hinweis, zur ersten Tätigkeitsstelle gibt es nur die Entfernungspauschale. Können wir nachher noch besprechen, dass die sich erhöht. Und für die Dienstreise gibt es natürlich die 30 Cent pro gefahrenen Kilometer hin und zurück. Also das war schon mal der Unterschied. So, aber ich habe dann beim Arbeitgeber nachgefragt, von dem kam das ja auch, ja, gibt es denn eine Aufzeichnung über die Arbeitszeit? Und dann hieß es, nee, bei uns gibt es keine Aufzeichnung über die Arbeitszeit. Arbeitsrechtlich hat es ja wohl ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es halt doch so langsam als Pflicht kommt. Und dann musste ich sagen, was du siehst, Sebastian, ja, nee, also ich bescheinige als Arbeitgeber, dass der Busfahrer an 186 Tage auf der Linie 1 eingesetzt war und dort die Arbeitszeit oder die Fahrzeit von morgens 7 Uhr bis, weiß ich was, 16 Uhr ist und ich dann wirklich sagen kann, dann ist er mehr wie 8 Stunden von seiner Wohnung entfernt. Da weiß ich es ja dann, ne, Sebastian?
Ja, also ich muss immer sagen, selbst als Finanzbeamter sage ich da immer, wie will ich das als Arbeitgeber bescheinigen? Also in deinem Fall jetzt, den du machst, da habe ich Unterlagen. Genau das Gleiche habe ich natürlich, wenn ich eine Stechuhr habe und die Leute müssen einstechen, ausstechen. Ich kann diese Unterlagen zur Verfügung stellen.
Aber beim Lkw-Fahrer habe ich ja beim Lkw-Fahrer habe ich ja die tägliche Aufzeichnung im Fahrzeug, da sehe ich ja, wie lange unterwegs war. Wobei ich dann immer sagen muss, da kannst du der Arbeitnehmer auch selber dem Finanzamt vorlegen. Und dann musste ich, weiß ich, wie du das siehst, dann musste ich sagen, Vorsicht Leute, bescheinigt nichts, was ihr nicht wisst. Also,
aber ich bitte darum, weil wir machen ja alles nach bestem Wissen und Gewissen und keine Gefälligkeitsbescheinigung für den Arbeitnehmer erstellen, das geht nicht. Also das.
Ja, man rutscht lustigerweise so rein. Also ich habe ein hübsches Beispiel. Da hatte die Niederlassung einer Baufirma, die hat nichts Böses gemeint, die hat einem Bauarbeiter bestätigt, ich bestätige Ihnen, dass Sie an 220 Tage mehr wie 8 Stunden abwesend waren. Und das ist für die Bauarbeiter in dem Fall, also es war vollkommen sicher fachlich nachvollziehbar, der war wirklich diese Tage mehr wie 8 Stunden unterwegs, aber es gab eben keine Aufzeichnungen. Sondern hat das Finanzamt diese Bescheinigung wohl der Lohnsteuerprüfung vorgelegt, also als Info geschickt, und die hat dann nachgefragt bei der Niederlassung, bei der nächsten Betriebsprüfung, ja, woher sie denn wüssten, dass der mehr wie 8 Stunden unterwegs war. Dann hieß es, das ist immer so, wir kennen unsere Arbeiter. Und dann hat der Finanzbeamte in dem Fall durchaus sympathisch gesagt, naja, jetzt ziehe ich euch mal zumindest sprachlich an die lange Ohren. Ihr könnt nichts bescheinigen, was ihr nicht konkret wisst. Es gab da keine böse Folter, aber man hat darauf hingewiesen, solche Bescheinigungen, auch wenn es keine, sagen wir, keine Gefälligkeitsbescheinigung war, sondern das ist halt so, das ist schwierig. Also man bescheinigt nur das, was man tatsächlich weiß.
Also, wie also, siehst du, Sebastian? Nee, da bin ich ganz bei dir. Du kannst nur bescheinigen, was in deinem Machtbereich auch steht.
Genau.
Ansonsten lieber ehrlich sagen und das Finanzamt auch mal dann darauf hinweisen letztlich. Es geht ja bei Werbungskosten im Gegensatz zum steuerfreien Arbeitslohn immer darum, nachweisen und glaubhaft machen. Die eine Möglichkeit ist der Nachweis, wenn der nicht erbracht werden kann, dann soll man halt wieder glaubhaft machen.
Vielleicht auch die Steuerberatung bitte dem Mandanten sagen. Gerade wenn Sie jetzt größere Betriebe haben, ne, das besteht oft nicht, da meinst der im Personalbüro oder in der Der meint es gut, da gibt es, ich habe es ja schon erlebt, ganze Vordrucke. Da geht dann der zuständige Herr, greift in die Schreibtischschublade, nimmt den Vordruck und kreuzt an. Ich bestätige, dass der Mitarbeiter an 220 Tagen auswärts tätig ist und jeweils mehr wie 8 Stunden. Bitte denken Sie dran, das geht nicht. Wenn der am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von morgens 6 Uhr bis abends 16 Uhr, 17 Uhr unterwegs ist und am Freitag halt dann logischerweise um 12 Uhr Feierabend macht, ist er am Freitag nicht mehr wie 8 Stunden unterwegs.
Genau, also da wirklich ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein, weil das gibt nur Ärger und das ist ja unnötig, sich da...
Ja, schon nicht zulässig. Also ich bescheinige was, wenn ich es weiß. Und also bitte, also das, ich habe es jetzt vielleicht lustig, aber jedenfalls, ich musste dann hier in dem Fall sagen, wir können nichts bescheinigen. Ich habe dann das letztendlich... Ich muss dann doch vorschreiben, ich habe dann geschrieben, also es gibt keine Arbeitsaufzeichnung, also keine Stundenaufzeichnungen, aber das erscheint glaubhaft, dass der Arbeitnehmer, wenn er Kurse hält, tatsächlich, und die Kurse sind außerhalb in so einer Fortbildungseinrichtung, dass er an dem Tag aufgrund seiner Entfernung zur Wohnung und der Unterrichtszeiten mehr als 8 Stunden unterwegs ist. Also so kann man es, glaube ich, Sebastian Scheibe, es erscheint glaubhaft.
Genau, also mehr kannst du ja nicht machen, du kannst ja auch nur sagen, das ist so die Erfahrung, die du als Arbeitgeber hast mit deinen Arbeitsfällen. Das ist auch die Erwartungshaltung, die du als Arbeitgeber an deinen Arbeitnehmer hast, dass er so gearbeitet hat, aber du weißt es halt nicht, weil du nicht dabei warst und dann machst du es so.
Und ich habe dann, weil ich mich über den Vorgang ein bisschen jetzt nicht geärgert hatte, mich betrifft es ja nicht, ich habe dann reingeschrieben, Hinweis für den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer ist für die Aufzeichnungen von Reisekosten verantwortlich. Sebastian, das liegt mir nochmal am Herzen. Ist in der Lohnsteuerrichtlinie drin, der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber Unterlagen vorzulegen, aus denen sich die Voraussetzungen für Reisekosten ergeben. Und ich habe dann schon, weil das eben auch schon mal gelegentlich arbeitsrechtlich gefragt wird, also die Arbeitsgerichtsrechtsprechung ist gnadenlos. Der Arbeitnehmer muss nachweisen, wenn er Reisekosten haben will. Also da ist die Anforderung an die Arbeitnehmer recht hoch. Und das nennt man eben Beweisvorsorge. Ich verstehe nicht, warum die Arbeitnehmer nicht einfach sich aufschreiben, das ist heute kein Problem mehr, wann sie an welchen Tagen unterwegs waren. Und bitte nicht aufschreiben, Montag 8 Uhr bis 16.30 Uhr, Dienstag 8 Uhr bis 16.30 Uhr. Also ich kenne den Herrn Sprenger, der ist manchmal morgens schon um 7.53 Uhr unterwegs. Das sind die seltenen Tage, in der Regel 8.15 Uhr, weil ich am Morgenmuffel bin. Also man soll das ordentlich aufschreiben und das sind eben Aufzeichnungspflichten, die den Arbeitnehmer betreffen.
Ja, du sagst es ja richtig, es geht ja zum einen um den arbeitsrechtlichen Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, wenn das vereinbart ist, auf Reisekostenerstattung und natürlich dann daraus ableitend letztlich die steuerfreie Behandlung der Reisekosten. Wir haben es ja auch schon besprochen damals, Folge 3 und 4, da das Thema erste Tätigkeitsstätte, Reisekosten in den beiden Folgen vom Podcast. Es ist halt tatsächlich so, man muss ja auch immer beide Reisekosten letztlich differenzieren. Arbeitsrechtlicher Anspruch, dann die steuerliche Behandlung zum arbeitsrechtlichen Anspruch dazu als zweiter Schritt. Aber dafür ist eben wichtig, ohne Unterlagen geht es nicht. Und wenn der Arbeitnehmer eben keine Unterlagen bringt oder bringen kann, dann muss der Arbeitgeber sich halt gut überlegen, ob er arbeitsrechtlichen Anspruch erfüllt. Und selbst wenn er dann sagt, arbeitsrechtlich gebe ich dir jetzt das Geld, ob das dann die Voraussetzung für die Steuerfreiheit erfüllt, weil dafür spätestens brauche ich dann eben den Nachweis, wie du sagst, da steht so in der Lohnsteuerrichtlinie drin. Wenn ich halt nicht weiß, ist der Arbeitnehmer 8 Stunden unterwegs gewesen auf Auswärtstätigkeit oder 8 Stunden und 1, daran hängt halt dann die Steuerfreiheit der Verpflegungsmehraufwandspauschale.
Und natürlich macht es uns, also gerade im Steuerberatungsbüro, auch wieder immer wirklich viel Arbeit. Wenn du jetzt vom Mandanten einen Anruf kriegst, können sie für meinen Mitarbeiter bescheinigen, dass. Also ich muss da einfach sagen, das ist viel Arbeit und es ist einfach überflüssig. Die Arbeitnehmer können es selber aufzeichnen und sind sie vorsichtig. Das war eigentlich der Anlass für dieses Thema.
Danke dir.
So, Sebastian, dann hatten wir das, also Thema erledigt.
Ja.
Und dann hast du hast mich in Stress gebracht ein bisschen, an neue Gesetze. Und ja, gut. Und
jetzt, man muss die steuerberatende Branche immer ein bisschen in Wallung bringen.
Sorry.
Alles gut. Ich habe gedacht gehabt, wir schauen uns das mal an, weil der Referentenentwurf des Steueränderungsgesetzes 2025 kam eigentlich am 4.9.2025. Da kam er auf die Seite drauf vom Bundesfinanzministerium. Da ist er auch noch zu finden. Also www.bundesfinanzministerium.de, dann unter Service, Gesetze und Gesetzesvorhaben, dann Entwurf Steueränderungsgesetz 2025. Da findet man das Ganze auch. Mittlerweile, seit Mittwoch, wissen wir, das Ganze ist zum Regierungsentwurf geworden. Die Regierung hat also gesagt, sie will diese Änderungen ins Gesetzgebungsverfahren in den Bundestag und Bundesrat jetzt einbringen, um sie durchzusetzen. Und du hast angefangen vorher schon, damit würde ich jetzt auch anfangen, weil es der einfachste Punkt ist. Umgesetzt wird eine Änderung aus dem Koalitionsvertrag, und zwar die Anhebung der Entfernungspauschale von 30 Cent für die ersten 20 Kilometer auf 38 Cent. Das heißt, diese Zweiteilung, die wir jetzt seit vielen Jahren hatten, für die ersten 20 Kilometer gibt es weniger. Ab dem 21. Kilometer gab es dann früher 35, aktuell 38 Cent. Die wird aufgegeben und es gibt für alle Kilometer bei der Entfernungspauschale 38 Cent je Entfernungskilometer.
Ja, das, was ich, du siehst, Sebastian, kann man machen, ist okay.
Also,
ich mache es jetzt ein bisschen einfacher, ne?
Ja, ich muss sagen, erstens macht es einfacher, weil es jetzt durchgehend ein Betrag ist. Das Zweite, was ich daran denke, ist einfach, wir haben so hohe Fahrtkostenaufwendung, gerade wenn man mit dem PKW unterwegs ist, dass die Anhebung mehr als notwendig war.
Ja.
Wichtig aber gleich an dieser Stelle, es hat keine Auswirkung auf die Reisekosten. Du hast es vorher schon mal erzählt, Reisekosten, wenn ich da mit dem Auto unterwegs bin, dann kann ich eben entweder die tatsächlichen Kosten fürs Auto Geld machen, dann muss ich aber entsprechende Aufzeichnung führen, oder ich mache die 30 Cent je gefahrenen Kilometer geltend. Und so wie es aktuell aussieht, bleibt es bei den 30 Cent je gefahrenen Kilometer für Dienstreisen mit dem eigenen PKW. Da gibt es also keine Erhöhung.
Ja, weil aber dann das Bundesreisekostengesetz ändern müsste, genau, mit den Beamten mehr Fahrtkosten bezahlen.
Ja, und ich glaube, das ist zurzeit etwas, was man nicht will.
Ja, klar. Und also, aber wir können ja ruhig laufen, hat das ja viel Zeit. Das,
ja. Dankeschön.
Ja, also ehrlich sage ich doch absurd. 30 Cent pro Kilometer. Also ja, also das aber, ist einfach, ja.
Aber
das ist grenzwertig unverschämt, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Also wenn der Beamte unterwegs ist, dann ist der auf Dienstreise. Und wenn der auf Dienstreise ist und fährt mit Privat-PKW, muss er angemessene Vergütung, also Erstattung bekommen. Verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Also das finde ich sowas, finde ich absolut kritisch, aber gut, ist okay.
Also man muss es einfach im Hinterkopf haben, dass eben jetzt wieder die Beträge komplett auseinanderlaufen. Und ich weiß halt aus der Vergangenheit, oftmals werden solche Erhöhungen dann genommen, diese 38 Cent, nicht nur bei der Entfernungspauschale, sondern man macht es dann auch im Reisekostenprogramm. Und da wäre es halt teuer, weil die 8 Cent, die man dann mehr zahlt, sind steuerpflichtiger Lohn und damit auch beitragspflichtig in der SV.
Genau, so ist es. Also das ist eine Regelung, die ist okay. Dann gibt es immer noch diese, was ist das,
Die Mobilitätsprämie, Paragraph 101, fortfolgende, meine ich,
muss. Habe ich zum Glück noch nie gebraucht in meinem Steuerberaterleben.
Will ich jetzt ja gar nicht wissen. Das ist ja die Möglichkeit, wenn Menschen, die eigentlich keine Steuererklärung haben, abgeben müssen, die also ja normalerweise unter den Grundfreibetrag rutschen würden. Die dürfen ja so eine Mobilitätsprämie für die Kilometer, in Höhe der Kilometerpauschale oder eines Betrages der Kilometerpauschale entsprechend bekommen. Das findet man da in den Paragraphen 101 bis gucke ich gerade, ich muss selber reingucken, 109 des Einkommensteuergesetzes, das hat man vor vielen Jahren mal hinten dran gehängt. Was mich immer interessieren würde, wie viele Fälle das tatsächlich sind, das habe ich bisher aber noch nicht mitbekommen. Und diese Mobilitätsprämie, die wäre jetzt eigentlich 2026 ausgelaufen, die entfristet man jetzt. Das heißt, es gibt die auch weiterhin für diesen Personenkreis über 2026 hinaus. Interessant ist hier noch eines. Wir haben ja jetzt gerade gesagt, die Entfernungspauschale, die nehmen wir ab dem ersten Kilometer jetzt auf die 38 Cent runter. Und die Mobilitätsprämie, die knüpft ja auch ein bisschen an die Entfernungspauschale an. Nämlich, sie gilt für Menschen, die Steuerpflichtige für die Veranlagungszeiträume 2001 also bis 2026, das fällt weg. Neben der Berücksichtigung der Entfernungspauschale ab dem 21. vollen Entfernungskilometer als Werbungskosten und Betriebsausgabe eine Mobilitätsprämie beanspruchen. Und da lässt man die 21 Kilometer aber im Gesetz drinstehen.
Ja, ist komisch. Ja.
Das ist einfach nur der Hinweis, also an der Mobilitätsprämie an sich ändert sich sonst nichts, genau. Außer dass die jetzt auch über das Jahr 2026 hinaus berücksichtigt werden kann. Man muss die auch beantragen, wie eine Steuererklärung gibt man das ab und dann kriegt man entsprechend die Mobilitätsprämie, weil man eben hier keine Steuern zahlen muss, aber damit sich eben die Mobilität, die man zur Arbeit hat, steuerlich auswirkt.
Dürfte hauptsächlich also man hat an Menschen gedacht, die im Niedriglohnbereich unterwegs sind, ja. Aber eben um die Arbeit, eine Arbeit annehmen, die weit entfernt ist und deswegen halt tatsächlich hohe Fahrtkosten habe, nehmen sie an, vom ländlichen Bereich und man muss wirklich 30, 40 Kilometer fahren, da wollte man einfach, weil sich halt steuerlich nicht auswirkt, die Mobilitätsprämie oder hat die eingefügt. Also die vom Prinzip steht es erstmal verständlich, sie ist halt nur kompliziert und ja.
Also ich denke halt, hauptsächlich interessant ist es für Auszubildende, die im Angestelltenverhältnis genau. sind, weil man muss sich ja überlegen, auch dann muss es sich ja ein Arbeitsverhältnis, soll sich ja trotzdem irgendwo rentieren für jemanden. Man muss sich überlegen, es ist jemand, der verdient unterm Grundfreibetrag, muss aber über 21 Kilometer fahren, einfache Strecke, Entfernung. Fällt mir jetzt schwer, mir da ein geeignetes Beispiel einfallen zu lassen, das auch wirtschaftlich tragfähig ist. Es mag sich ergeben, dass Leute sagen, der Job macht mir so viel Spaß, da bin ich bereit, das alles auf mich zu nehmen. Und dann ist das auch für die natürlich interessant. Aber ich glaube, das ist eher dann ja, sehr idealistisch, wenn man sowas macht.
Genau. Gut. Dann im Gesetz schon.
Idealistisch ist doch jetzt das richtige Stichwort. Dann kommen wir zum Übungsleiterpauschbetrag ja. und zum Ehrenamtspauschbetrag.
Ne? Also der hat uns jetzt, er hatte ganz kurz vor telefoniert, weil ich ein bisschen spät dran war. Und dann habe ich mal reingeschaut in das Gesetz und denke, ach super, der Übungsleiterfreibetrag wird erhöht auf 3.300 Euro. Und dann habe ich den Paragraphen gelesen, also Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes, Paragraph 3 wird wie folgt geändert. Und da hat mich Sebastian gewundert, dass der gesamte Text rot war. Ich habe gedacht, normalerweise geht der Gesetzgeber her und sagt, wird der Betrag von 3.300 durch 3.300 ersetzt. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, wieso ist denn der ganze Paragraph 3 Nummer 26 rot? Komisch.
Ja, Hintergrund ist natürlich, dass man jetzt gleich die Anhebung auch nutzt, um die Rechtsprechung des BFH zu korrigieren. Und zwar erinnerst du dich vielleicht, der BFH hat letztes Jahr ein Urteil gefällt gehabt. Da ging es um eine Person, Rechtsanwalt, der hat im Nebenberuf für eine Gemeinde ein Aufsichtsratmandat bei einer gemeindeeigenen kommunalen Versorgungs-GmbH erfüllt gehabt. Und die gemeindeeigene Versorgungs GmbH ist natürlich selber nicht gemeinnützig und alles ist ein Arbeitgeber auch der Privatwirtschaft. Die hat die Aufsichtsratsvergütung gezahlt. Und der Rechtsanwalt hat dann geklagt und hat gesagt, ich bin doch nebenberuflich für eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, nämlich für die Gemeinde, bei dieser GmbH tätig. Und ich möchte dafür den Ehrenamtsfreibetrag von dato 840 Euro, der soll ja jetzt auf 960 Euro dann erhöht werden. Und daher ist es so, dass ich hier diesen Freibetrag haben möchte. Und die Finanzverwaltung hat gesagt, das geht nicht. Der BfH hat gesagt, doch, das geht, weil im Gesetz eben nur drinsteht, du musst im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Körperschaft hier tätig werden. Du musst aber nicht das Geld von dieser Gesellschaft bekommen, sondern das Geld kann auch für eine Tätigkeit bei einem dritten, nicht begünstigten Bereich erfüllt sein. Und wer das Geld von dort kommt, macht das auch nichts, weil nur der Auftrag gültig ist. Und das versucht man jetzt zu korrigieren. Und wenn man halt reinschaut jetzt ins Gesetz, dann heißt es eben, neu formuliert, Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke als Übungsleiter und so weiter. Jetzt muss also in Zukunft also die Tätigkeit selber begünstigt sein.
Genau, und bisher stand drin, Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbare nebenberufliche Tätigkeiten. Und dann kam hinter dran im Auftrag von juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder von gemeinnützigen Vereinen. Und jetzt hat man dieses, Sebastian, dieses zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke nicht im praktisch, wenn es aus so einer Einrichtung kommt, sondern man sagt Einnahmen aus und die nebenberufliche Tätigkeit muss der Förderung von gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlichen Zwecke dienen. Und ich, als Übungsleiter, genau. Ausbilder, Erzieher. Das ist ja Unterschied, ne?
Das ist ein enormer Unterschied, weil vor allen Dingen bisher war es halt so, es war tatsächlich, wenn ich für eine öffentliche Körperschaft was gemacht habe, nehmen wir an, man hat bei einer IHK, bei einer Industrie- und Handelskammer oder bei einer Handwerkskammer im Prüfungsausschuss gesetzt und Prüfungen abgenommen. Dann war ganz klar, das macht man im Nebenberuf. Da kommt man nicht über die Eindrittelgrenze in der Arbeitszeit hinweg, das macht man nur ab und zu mal. Man macht es im Auftrag dieser öffentlichen Körperschaft, der juristischen Person des öffentlichen Rechts. Und dann ist doch ganz klar gewesen bisher, okay, diese Tätigkeit ist ein Übungsleiter vergleichbar oder ist sogar als Übungsleiter die Tätigkeit, ich bekomme diesen Übungsleiterpauschbetrag. Mit der Formulierung jetzt tue ich mich tatsächlich schwer erstmal, weil es hier eben heißt, es muss eine Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke als Übungsleiter sein. Und die Abnahme in einem Prüfungsausschuss ist meines Erachtens mildtätig und kirchlich auf jeden Fall nicht, aber auch nicht gemeinnützig.
Nee, also sind betroffen zum Beispiel nebenberuflich Dozent an Unis, zum Beispiel.
Ja.
Oder bei der Volkshochschule. Ah, gut, Volkshochschule könnte man sagen, die sind, glaube ich, gemeinnützig, oder?
Die Volkshochschule ist wieder gemeinnützig.
Ist gemeinnützig, ja.
Vielleicht. Gut, wenn man dann natürlich sagt, okay, das ist der gemeinnützige Zweckbetrieb Aus- und Fortbildung. Und ich glaube, wenn man in die Gesetzesbegründung reinspickt, dann soll es eigentlich auch so sein, dass man die Aus- und Fortbildung junger Menschen unter dem Stichwort Gemeinnützigkeit Jugendhilfe macht. Und vielleicht kriegen wir da dann auch den Prüfungsausschuss.
Ja, Sebastian, aber das ist jetzt aber, also ja, das ist aber jetzt aber wirklich, ich hole eine Milch im Edeka und fahre dann über Hamburg. Und kommt dann in 3 Tagen wieder zurück. Also das ist ein echtes Problem, auch für die Steuerberatung, ist ja jetzt gerade nicht so. Aber wie gesagt, der Prüfungsausschuss am Gymnasium, wo es eine kleine Vergütung gibt, da bin ich jetzt skeptisch, dass das nach steuerfrei ist und mit der Gesetzesbegründung, das nutzt jetzt wenig. Aber jedenfalls eine spannende Änderung und erstaunlicherweise dir und mir ist wirklich ziemlich schnell aufgefallen, für die Praxis müssen wir Acht geben. Was mich jetzt wundert, Sebastian, da ist jetzt das im Artikel 1 geregelt.
Ja.
Und zwar, und der Artikel 1 hat eine eigene Anwendungsvorschrift, ja. Ja. § 3, Nummer 26 und 26a. Also das ist der kleine Übungsleiterfreibetrag,
ja. Ja.
Oder der kleine Ehrenamtsfreibetrag.
Ja, genau.
Da war es ja bisher schon anders ein bisschen. Der gilt in der Fassung, ist in allen offenen Fällen anzuwenden.
Genau, man möchte hier komplett korrigieren die Rechtsprechung. Also man möchte dieses Urteil aus 2024, das ist ja das Urteil vom 8. Mai 2024, ich habe es gerade in der Gesetzesbegründung, wer das Aktenzeichen wissen will, das ist römisch 8, R 9 aus 21 und dieses Urteil will man korrigieren. Und ich lese jetzt gerade mal vor aus der Gesetzesbegründung. Die Vorschrift dient der Förderung des ehrenamtlichen Engagements bei der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke gemäß 52f Abgabenordnung. Nur sofern die jeweilige Tätigkeit selbst auch steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, kann die Befreiungsvorschrift Anwendung finden. Andernfalls wären Tätigkeiten ohne jeglichen Bezug zu steuerbegünstigten Zwecken von der Befreiung umfasst, sobald sie im Auftrag oder im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ausgeführt werden. Dies widerspräche dem Sinn und Zweck der Norm. Für eine Auslegung, wonach ausschließlich Tätigkeiten zur Förderung gemeinnütziger, militärischer oder kirchlicher Zwecke erfasst sind, sprechen auch Ausführungen der Gesetzesmaterialien zu § 3 Nummer 26a aus der damaligen Einführung in der entsprechenden Drucksache des Bundestages. Also da sieht man, man möchte eigentlich nur korrigieren. Die Frage ist halt, schießt man mit der Korrektur womöglich übers Ziel hinaus? Ich gehe mal davon aus, wir werden ein schönes BMF-Schreiben zu diesem Thema bekommen.
Ja, genau. Aber jedenfalls einfach, dafür ist ja der Podcast da, ein bisschen Vorwarnung. Ein bisschen Vorwarnung auch für die Steuerberatung. Wenn man jetzt 2024 Steuererklärung abgibt, Leute, haut's raus. Also, jetzt ist ja noch die alte Rechtslage. Ne? Wenn ich jemand habe, der bei der IHK-Prüfung abnimmt.
Jetzt ist das Gesetz auf jeden Fall noch nicht verabschiedet. Jetzt
genau,
ist
würde ich sagen, also wir ziehen jetzt alle Steuererklärungen bezüglich dieser Mandanten vor und machen den Übungsleiterfreibetrag geltend. Und dann hoffe, dass er noch durchgeht, weil das ist eine eigenartige Rückwirkung.
Ja, also es ist halt vor allem die Formulierung, über die man erstmal stolpert und sagt, hoffentlich schießen wir da nicht zu weit übers Ziel hinaus. Und klar, man kann im Verwaltungswege natürlich nachher großzügig sein, aber es ist uns halt allen lieber, wenn es sauber und klar im Gesetz vereinbart ist.
So ist es, ja. Und sonst ist ja wahrscheinlich in dem Gesetz selber nicht so viel drin, also die ermäßigte Steuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, Ausnahme natürlich Getränke, das heißt für alle Kolleginnen und Kollegen, die wie ich Buchhaltung machen, die Bewirtungsbelege muss man jetzt so da mit 7% und 19% getrennt verbuchen. Sonst ist ein bisschen De Minimis-Verordnung bei der Sonderabschreibung, aber... Ja. Sonst ist da Gemeinnützigkeit wird man auf den Weg stellen, also wer sich mit Vereinsrecht auskennt.
Also Gemeinnützigkeit halt groß mit E-Games, die gemeinnützig werden und natürlich die ganzen Änderungen zur zeitnahen Mittelverwendung, aber auch zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, da sollen eben die entsprechenden Grenzen wieder mal angepasst werden und angehoben werden.
Aber sonst ist das Gesetz jetzt erstmal, also abgesehen von denen beiden Punkten oder von, ja, Entfernungspauschale ist ja das Interessanteste, ist harmlos. Und dann haben wir noch, Sebastian, das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz.
Genau. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil das Gesetz kommt uns ja allen, die im Lohnsteuerrecht unterwegs sind, bekannt vor. Das gab es ja schon mal damals auch unter der Ampelregierung. Und jetzt kommt es genauso eigentlich, wie es damals eingereicht wurde, erneut ins Gesetzgebungsverfahren rein. Wir wollen also genau das ändern, was wir schon im ersten Versuch ändern wollten. Heißt natürlich für uns in der Lohnsteuer eigentlich überhaupt nichts Dramatisches. Es ist diese Abfindungsregelung für die kleinbetriebliche betriebliche Altersversorgungsbereich, wenn man eben hier einen Kleinbetragsrente abfinden möchte, der 3 Nummer 55c, das ist noch drin, die steuerfreie Übertragung hier auf die deutsche Rentenversicherung, die da angedacht war.
Das kann ich mal kurz erklären. Also es gibt in der Praxis immer das Problem, dass Mitarbeiter kleine betriebliche Altersvorsorge haben und nachher in der Auszahlungsphase wirklich geringe Beträge rauskommen. Also nehmen Sie an 30 oder 50 Euro monatlich. Und natürlich ist der Aufwand, das abzurechnen und auszuzahlen, groß. Und da gab es schon immer die Überlegung, dass man solche kleinen Rente abfinden kann. Da brauchte man im Betriebsrentegesetz selber eine Voraussetzung, also eine juristische Voraussetzung, dass man das kann. Und da war das spannend. Man hatte das Problem, Sebastian, auch bei der Riester-Rente, da gibt es also Kleinbetragsrente. Und da hat man dann einfach irgendwann mal gesagt, in dem Paragraph da irgendwie 98 oder 99, Leute, wenn so eine Kleinbetragsrente, so eine Kleinbetragsriester-Rente abgefunden wird, 1% der monatlichen Bezugsgröße ist da maßgebend, das sind immer so 30 Euro, dann ist das keine schädliche Verwendung. Genau. Bei der BAV war das spannend, wenn man jetzt sowas ausgezahlt hat, da ist die Rechtslage schwierig, Das BMF schreibt, der BAV sagt eigentlich, wenn man eine Kapitalauszahlung wählt bei der betrieblichen Altersvorsorge, keine Fünftelregelung, also keine ermäßigte Besteuerung. BV eiert, weiß ich, wie du siehst, da immer rum so komisch, also ja, vielleicht doch, aber atypisch, also man hängt und jetzt hat der Gesetzgeber eigentlich gesagt, das ist eigentlich vielleicht ganz vernünftig, Leute, wenn es so eine Kleinbetragsrente ist, machen wir erstens mal statt 1% der Bezugsgröße, das ist ja SV-rechtliche Bezugsgröße, also SV-Wert, machen wir 2%. Und wenn man jetzt vernünftig ist und diesen Betrag in die deutsche Renteversicherung einbezahlt, also diese Kapitalabfindung, dann ist sie steuerfrei. Ja. Und weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist eigentlich eine vernünftige Lösung. Ne?
Das ist eindeutig. Also das ist absolut der richtige Weg, weil man muss sich ja immer überlegen, sowohl für alle, die so ein Modell anbieten, wenn es dann in so eine Kleinrente reingeht, der Abwicklungsaufwand ist ja gigantisch und dann lieber eine Möglichkeit, sowas entsprechend zu machen. Geht ja dann meistens um irgendwelche Fälle, vielleicht ein Arbeitnehmer, der nicht lange bei mir beschäftigt war. Ja. Deshalb wäre es nach einer Kleinrente, dann ist doch gut, wenn ich mich von diesem Arbeitnehmer endgültig trennen kann und das nicht noch irgendwo nachhängt.
Aber für Sie in der Lohnabrechnungspraxis mal ein ganz dicker Trost. Wer rechnet denn Auszahlungen aus Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung ab? Das ist der Versorgungsträger, also die Allianz oder die Zürich-Versicherung oder die Pensionskasse. Das heißt, für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt denken, Gottes Wille, betriebliche Altersvorsorge ist sowieso so ein Horrorthema, wir werden in der Praxis davon nicht betroffen sein, weil das machen die Versorgungsträger eben selber. Und die werden dann auch die Mitarbeiter anschreiben und sagen, wollen sie nicht auf die deutsche Renteversicherung Bund übertragen. Und dann machen die Abwicklung. Also es ist wirklich, sind nur wenig Fälle, wo die Arbeitgeber betroffen sind. Aber Sebastian, und sonst Trost für Sie, das, was ich schon jahrelang im Programm angelegt habe, bei betrieblicher Altersvorsorge, das bleibt auch nach dem zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz völlig unverändert. Die Freibeträge floaten wie bisher anhand der Beitragsvermessungsgrenze. Und das Einzige, und Sebastian, die Regelung, die finde ich total skurril, der Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge, Paragraph 100 vom Einkommensteuergesetz.
Ja, den hat man ja 2018 eingeführt. Und man muss ein bisschen ausholen, weil man es 2018 eingeführt hat. Es war eben ist eine Möglichkeit für Arbeitnehmer, die Geringverdiener sind aus Sicht der Steuerverwaltung. Und da muss man halt sagen, Geringverdiener, das sind bisher Leute, die unter 2.575 Euro im Monat verdienen. Da kommt es nicht darauf an, ob ich Teilzeit, Vollzeit oder wie auch immer arbeite, sondern der absolute Betrag. Bin ich unter 2.575 Euro, dann bin ich Geringverdiener, dann falle ich in diesen Förderbetrag rein.
Und der Förderbetrag verlangt eigentlich vom Arbeitgeber, das Arbeitgeber sagt, Mensch Sprenger, Sie sind so ein armer Mitarbeiter mit 2,4 jeden Monat, wissen Sie was, ich zahle für Sie eine betriebliche Altersvorsorge ein, es sind wirklich zusätzliche Arbeitgeberbeiträge, also nichts mit 15% und Entgeltumwandlung, nichts dergleichen, sondern wir spendieren einen BAV-Vertrag und wir zahlen jeden Monat 100 Euro ein. Genau. Ja, und Sebastian,
jetzt haben wir aber ein Problem mit deinen 100 Euro, weil der Paragraph 100 sagt ja, der Arbeitgeber muss mindestens 240 Euro bisher einzahlen und maximal gefördert werden 960 Euro. Das heißt, wenn du deine 100 machst, ist zwar toll für den Arbeitnehmer, er kriegt die 1200 Euro im Kalenderjahr von dir, aber der Arbeitgeber hatte nur Anspruch auf eine Förderung, weil die Förderung, die kommt dem Arbeitgeber zugute, bis 960 Euro und der Arbeitgeber hat von diesen maximal 960 Euro dann 30% wieder zurückbekommen.
Also die Lohnsteuer, ne?
Genau, und das hat man über die Lohnsteueranmeldung, hat man sich die 288 Euro, 30% von 960 Euro vom Finanzamt zurückgeholt.
Hast du dir eine schwäbische Firma vor? Da sagt der Chef, wieso wollen Sie den Sprenger jetzt 100 Euro bezahlen? Ja, sagt der Verantwortliche, wir kriegen einen Zuschuss von 30%. Wissen Sie, wenn wir das machen, kriegen wir einen Zuschuss. Den Zuschuss, den dürfen wir uns aus der Lohnsteuer rausnehmen. Und was sagt dann der Steuerberater? Ja, eben nur 960 Euro werden bezuschusst. Da kriegt man die 30% zurück. Der Restbetrag liegt halt oben drauf.
Also jetzt, ich würde jetzt noch einen Schritt gerade weitermachen. Und das Schlimme war ja tatsächlich, weil man es 2018, als man es eingeführt hatte, Angst hatte, dass das missbräuchlich gleich ausgenutzt wird, hat man gesagt, jetzt muss man noch schauen, hatte der Arbeitgeber im Jahr 2016 bereits eine Zusage auf Altersversorgung gemacht, dann reduziert die wieder den Anspruch auf den Förderbetrag des Arbeitgebers.
Jetzt aber Sebastian, das erklären wir jetzt nicht, weil wenn man das richtig macht, kriegt man 100% Förderung.
Ja.
Da machen wir mal BAV und dann müssen wir das mal machen. Ja. In der Praxis kommt selten vor. Wisst ihr, warum das in der Praxis selten vorkommt? Da gibt es eine teuflische, aber wirklich abgrundtief teuflische Falle. Die sagen, okay, ich gehe zu einem Anbieter und sage, sie, den armen Sprenger wollen wir jetzt eine betriebliche Altersvorsorge. Er sagt, dann machen wir Direktversicherung. Bin jetzt vorsichtig. Das gilt nur für nicht gezilmerte Verträge. Und nicht gezilmerte Verträge heißt, der Versicherungsvertreter, die Versicherungsagentur bekommt keine sofort Abschlussgebühr für diesen Vertrag, sondern der wartet jetzt mehrere Jahre lang auf so kleinen Provisionen. Da wird die Provision wird wirklich auf mehrere Jahre verteilt. Und ich habe mal, wenn man Versicherungsvertreter nachfragt, gibt es bei dir einen nicht gezilmerten Vertrag, sagt er, was willst du? Da hat man was geschickt, sagt er. Andreas, das heißt für mich provisionsfreier Vertrag, von mir kriegst du keinen. Also, der Förderbetrag leidet in der Praxis an einem massiven Problem. Den Förderbetrag gibt es nur für nicht gezilmerte Verträge. Und da müsst ihr bitte unglaublich Acht geben bei dem Abschluss von einem betrieblichen Altersvorsorgevertrag, dass ich einen sogenannten nicht gezilmerten Vertrag bekomme.
Ja, und das also ist, wo hat man das hauptsächlich? Nicht gezilmerte Verträge hat man eigentlich nur, wenn man das Ganze über eine Pensionskasse macht. Und damit sind wir eigentlich bei dem Bereich
mit einer klaren Sicherheit, ja.
Damit sind wir in dem Bereich auch angekommen, wo es dann vorkommt, weil es tarifvertraglich vorgesehen ist, nämlich im öffentlichen Dienst mit der entsprechenden Pensionskasse, also die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder oder die Zusatzversorgungskassen im öffentlichen Dienst, die sind normalerweise so organisiert, dass das funktioniert. Und dann sind wir auch im öffentlichen Dienst, der zahlt generell eher schlechter. Da sind wir dann auch mal bei Arbeitnehmern, die unter den 2.565 Euro Geringverdienerbetrag liegen und dann in diesen Förderbetrag reinkommen.
Also für die steuerberatende Praxis ist das Ganze ein bisschen verwiegendes Feld, also man kann es machen, aber sehr sorgfältig. Und Sebastian, was jetzt da in diesem zweiten Betriebsrentensteuerungsgesetz drinsteht, das ist erstens, dass der Förderbetrag sich erhöht von 288 auf 360 Euro, ne?
Genau, und damit eben der maximale Anspruch auf die 1200 Euro, die du hast. Jetzt darfst du die 1200 Euro dann, genau. Also aber erst ab 2027 dann zahlen, ja. Kriegst die voll gefördert mit 360 Euro, 30% von den 1200 Euro zurück.
Und arm ist jetzt niemand mehr, der 2575 Euro im Monat verdient oder ab 20, was ist, sondern
2027 muss man dann rechnen anfangen, 3% der Beitragsbemessungsgrenze ist dann der Geringverdiener.
Und zwar in der gesetzlichen Renteversicherung, also die hohe Beitragsbemessungsgrenze, also der Jahresbetrag. Hab's mal ausgerechnet, wenn es jetzt schon ab 26 gelten würde, Beitragsbemessungsgrenze in der RV wäre dann 1.001,40 Euro sein, 3% sind 3.042 Euro, also wer 3.042 Euro bzw. weniger verdient, dessen Arbeitgeber könnte über die Förderung profitieren, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin zusätzlich einen nicht gezilmerten betrieblichen Altersvorsorge einbezahlt.
Das hast du wunderschön zusammengefasst und man sieht daran, wie schön Steuerrecht ist. Wir haben für alles immer noch besondere Regeln.
Ich finde die Paragraphe ab 100 im Einkommensteuerrecht finde ich so auf dem Jahrmarkt, diese Grusel.
Aber man muss das schon sehen, also man muss sich das schon überlegen. Wir haben bis zum Jahr 2018, bis dieser Paragraph 100 kam, immer nur 99 Paragraphen im Einkommensteuergesetz gehabt. Davor die einzige große Brocken, der dazu kam, der fast 30 Paragraphen uns reingeschrieben hat, war die Riester-Rente. Und davor, also man sieht dann schon, die großen Brocken in den letzten Jahren waren eigentlich die Riester-Rente. Und dann ging es los mit eben hier Paragraph 100, Förderbetrag, dann 101 fortfolgende, die Mobilitätsprämie, dann kam die Energiepreispauschale, also es kam nicht wirklich was.
Ja, also die Zugänge des Einkommensteuerrechts beginnt ab Paragraph 100.
Ja, also man muss sagen, die Komplexität des Einkommensteuerrechts wird da hinten nicht einfacher.
So ist es, ja.
Und ich glaube, wir hatten mal uns vorgenommen heute, wir wollten brav sein, weißt du das? Wir hatten gedacht, Ferienfolge so 30, 35 Minuten. Jetzt sind wir bei Minute 59.
Sie haben alle zugenommen während dem Urlaub und deswegen jobben Sie jetzt und sind froh, dass Sie eine ganze Stunde jobben können.
Das ist ein guter Ausgang.
Also tut uns leid.
Nö, ja. Es war interessant, wie immer mit dir. Und ich würde aber sagen, ich wünsche dir alles Gute und tschüss nach Marc.
Jawohl, tschüss, Sebastian.